Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Die Themen: Irak, die Fußballnationalmannschaft zum Vorbild nehmen. Dazu ermuntert ein wichtiger Vertreter der chaldäischen Kirche. China, warum die patriotische Kirche nicht mit dem Vatikan kooperieren will. Indonesien, der Wiederaufbau nach der Tsunami-Katastrophe 2004 ist beendet. Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüßt Sie ganz herzlich Mario Galgano. Zuerst gibt es Nachrichten, heute mit Stefan Kempis.
Amnesty International wird Abtreibung zum Menschenrecht erklären. Das beschloss die Organisation jetzt nach zweijähriger Beratung und gegen zunehmende internationale Kritik. Der italienische Kardinal Carlo Maria Martini will keine lateinischen Gottesdienste nach der Form von 1962 feiern. Die alte Messe wecke in ihm wieder ein Gefühl von Verschlossenheit, sagte der 80-jährige frühere Erzbischof von Mailand einer italienischen Zeitung. Vor dem Konzil hätten katholische Gläubige kaum jenen Atem von Freiheit und Verantwortlichkeit gefunden, von dem die Bibel spreche. Kardinal Martini sagte, er bewundere zwar das ungeheure Wohlwollen des Papstes, dass jeder Katholik Gott nach alten und neuen Formen loben könne. Er habe als Bischof aber auch die Wichtigkeit einer gemeinsamen Liturgie erkannt.
Das waren die Tagesmeldungen. Die Politiker sollten sich ein Beispiel an der irakischen Fußballnationalmannschaft nehmen. Das sagt Philipp Najim, apostolischer Visitator für die chaldäischen Gläubigen in Europa. Anlass für diese Schlagzeile der anderen Art aus dem kriegsgeplagten Zweistromland. Der Irak hat den Asiencup gewonnen, mit 1:0 im Finale gegen das benachbarte Saudi-Arabien. Birgit Pottler berichtet.
Das war mehr als ein Spiel, sagt der Priester Najim. Auf dem Platz in Jakarta hat sich das wahre Gesicht des Irak gezeigt.
Diese Nationalmannschaft hat alle Iraker vertreten. Das war im Irak immer so. Es hat nie diese Unterscheidungen zwischen Schiiten und Sunniten oder anderen Ethnien gegeben. Die Mannschaft hat gestern diese Identität gezeigt, durch den Fußball, einen Sport, der Teil der irakischen Kultur ist.
Das Leben abseits der Fußballplätze schaut anders aus. Die Politik sollte sich die Moral der Nationalspieler zu eigen machen.
Der Irak könnte wie diese Fußballmannschaft gestern sein. Arbeiten für das Volk, die Fahne und den Frieden. Es ist möglich, dass die sogenannten Politiker, wenn sie wirklich für das Wohl der Menschen Politik machen wollen, das alltägliche Leid des Volkes ein wenig lindern und ihm eine neue Zukunft bereiten.
Der Krieg kann den Fußball nicht töten. In bunten Lettern schrieben die Iraker im Stadion ihre Hoffnung auf Transparente. Sie haben recht, sagt der Kirchenmann.
La guerra non può uccidere l'amore, la guerra non può uccidere la pace, la guerra non può uccidere l'uomo.
Der Krieg kann die Liebe nicht töten, nicht den Frieden, nicht den Menschen. Physisch ja, aber nicht geistig. Der Sieg dieser Fußballer war mit Sicherheit eine große Lektion und er ist auch eine Kampfansage an den Terrorismus, der Wunsch des Irakers nach Frieden und der Wille zu einer besseren Zukunft für das Land, den gibt es und den wird es weiterhin geben.
Dennoch hat der Sieg der Iraker einen bitteren Beigeschmack. Bei den größten Freudenfeiern seit dem Sturz Saddam Husseins wurden am Sonntag 7 Menschen getötet. Nach Polizeiangaben hat es außerdem mehr als 50 Verletzte gegeben, weil jubelnde Fußballfans den Sieg über die saudi-arabische Mannschaft mit Schüssen feierten. Najim am Tag nach dem Titelgewinn.
Gestern haben sie alle geweint, denn sie wussten einfach nicht mehr, was sie tun sollten. Auch wenn etwas Schönes passiert, weinen sie. Denn sie sind inzwischen so ans Weinen gewöhnt, dass es zum Teil ihres Lebens geworden ist.
Am Pfingstsonntag hat Papst Benedikt XVI. Einen Brief an Chinas Katholiken geschrieben und bis heute wartet der Vatikan auf eine Reaktion. Nicht von den Katholiken, sondern vom Pekinger Regime. Denn die Antwort der Katholiken in China ist längst da. Das berichtet Raffaella Schmidt, Leiterin des Beckett-Instituts für Religionsfreiheit, im Gespräch mit Stefan Kempis.
Ich bin in Kontakt mit chinesischen Katholiken, sowohl der Untergrundkirche als auch der offenen Kirche. Und es ist schon eine bewegende Zeit. Es ist bewegend, aus der Ferne mitzubekommen, wie begeistert die chinesischen Katholiken sind, dass der Papst sich direkt an sie gewandt hat. Und wie wichtig es ist, so ein Papier zu haben, dessen Öffentlichkeitscharakter es einfacher macht, für alle Katholiken Chinas mit der Regierung zu verhandeln.
Warum macht das den Katholiken das Leben einfacher gegenüber dem Regime?
Eine Sache, die Kardinal Zen gerade betont hat auch, ist, dass dieser Brief es viel einfacher machen wird, um die patrionische Vereinigung herumzukommen, wenn man als katholische Kirche in China jetzt mit der Regierung verhandeln will. Denn die patriotische Vereinigung hat sich ja so ein bisschen als Mittelsmann herausgestellt. Der Herr Liu Bainyan, das ist der Vizepräsident, aber de facto der Chef dieser Organisation, der war eigentlich immer so der Vermittler, der der Regierung gegenüber dargestellt hat, was die Position der Kirche ist. Nun gibt es aber dieses Papier des Papstes und dieses Papier verhindert eben, dass man das wieder neu darstellt und umschreibt und sagt, die eigentliche katholische Position ist eine andere und man kann hier Kompromisse machen und so weiter.
Das würde aber doch heißen, der Vatikan ist untergründig schon viel weiter, als nach außen sichtbar ist, oder?
Man will natürlich da immer vorsichtig sein, denn erstens, in China kann sich alles von einem Tag auf den anderen ändern und zweitens wissen das nur ganz wenige Menschen genau. Aber es scheint schon so, dass der Vatikan einen deutlichen Vorteil hat, denn in der offiziellen Kirche, in der offenen Kirche Chinas, gibt es eine ganz deutliche Bewegung an der Basis. Die Menschen wollen die Vereinigung mit Rom. Und es sind viele. Die offizielle Kirche wird immer kleiner im Vergleich zur offenen Kirche, der auch die Untergrundkatholiken sozusagen, die sich jetzt langsam mit größeren Freiheiten in diese Richtung bewegen, anschließen.
Kommen wir mal gerade bitte zu den Begriffen. Untergrundkirche, viele reden gar nicht mehr von der Untergrundkirche, sondern sagen nicht in der patriotischen Vereinigung organisierte Katholiken oder irgendwie sowas. Offene Kirche, wer ist wer?
Ja, da gibt es verschiedene Schattierungen. Denn die Untergrundkirche war wirklich die Kirche, die durch die Gründung der patriotischen Assoziation und die Kontrolle der patriotischen Assoziation über die offizielle Kirche in den Untergrund gezwungen worden. Die Untergrundbischöfe, die Regierung weiß natürlich ganz genau, wer die sind dauernd überwacht und werden regelmäßig festgenommen, die werden wirklich schikaniert. Wie schlimm das ist, das hängt regional ab.
Und wer ist die offene Kirche?
Die offene Kirche ist, was man jetzt sozusagen als die sichtbare Kirche bezeichnet. Und der Versuch, eine neue Terminologie einzuführen, hängt eben damit zusammen, dass wenn wir offizielle Kirche sagten, wir immer von denen sprachen, die von der patriotischen Assoziation kontrolliert wurden. Jetzt gibt es inzwischen aber diese Entwicklung, dass die patriotische Assoziation weniger wichtig wird und nicht mehr so große Kontrolle hat. Zum Beispiel von den ungefähr 12 zu 15 Millionen Katholiken in China sind nur 5 Millionen von der patriotischen Assoziation direkt kontrolliert. Die anderen sind jetzt nicht unbedingt im Untergrund. Wenn in Shanghai es einen jungen Bischof gibt, der nicht der patriotischen Assoziation beigetreten ist, der ganz Rom treu sein will, dann wäre es nicht mehr richtig, ihn als der offiziellen Kirche zugehörig zu bezeichnen. Und deswegen sprechen wir von der offenen Kirche, die sichtbar ist. Und mit diesem Begriff versucht man eben auch, den immer sichtbarer werdenden Untergrund, wo das möglich ist, einzubeziehen.
Schauen wir zum Schluss nochmal auf dieses Schachbrett Vatikan, Peking. Was wären die nächsten Züge, um zu einer Einigung für beide zu kommen und irgendwann mal zu diplomatischen Beziehungen?
Das bleibende Problem, das für eine endgültige Lösung wohl aus dem Weg geschafft werden muss, ist diese patriotische Vereinigung. Und das ist nicht nur ein katholisches Problem, denn alle offiziellen Religionen Chinas, die 5 offiziell registrierten Religionen, haben alle so eine Vereinigung, die sie kontrolliert. Und diese Vereinigung wird von den meisten Gläubigen als sehr problematisch angesehen. Also auf lokaler Ebene ist es so, dass Regierungsbeamte vielleicht gar nicht so daran interessiert sind, die Kirche zu kontrollieren. Der Aufwand ist sehr groß und wenn die keine Schwierigkeiten machen, wieso sollte man sich da aufregen, wer wo in die Kirche geht? Dagegen ist die patriotische Vereinigung natürlich sehr daran interessiert, volle Kontrolle zu behalten, denn erstens mal gibt es finanzielles Interesse. Man hat alles konfisziert, was jemals der Kirche gehört hat und es handelt sich da also anscheinend um 13 Billionen Yuan, also das ist nicht schlecht. Und es ist auch eine Riesenbürokratie. Die patriotische Vereinigung hat 3000 leitende Beamte und viele, viele, viele Mitarbeiter. Das heißt, die hat schon einen Selbsterhaltungsdrang als Organisation. Für die ist es natürlich wichtig, weiterhin eine Rolle zu spielen.
Wir bleiben in China. Peking hat seit kurzem einen neuen Bischof. 2 Monate nach dem Tod des Bischofs Michael Fu Shan wurde Joseph Li Shan zu seinem Nachfolger gewählt. Die Wahl wurde von der Patriotischen Vereinigung der Katholiken in China vorgenommen. Doch der Heilige Stuhl zeigte sich erfreut über Li Shans Wahl. Lob erhielt Li Shan von Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone. Wer ist aber Joseph Li Shan? Der französische China-Experte Dorian Malovic kennt ihn gut.
Er ist jemand, der sehr engagiert ist in seiner Gemeinde. Li Shan ist durchaus sehr verbunden mit allen Katholiken Pekings. Er ist sehr zugänglich, das haben mir auch andere Freunde bestätigt.
Li Shan hat verschiedene Stärken, die er für die katholische Kirche in China einbringen kann. Dazu Malovic.
Er ist jung und hat das Ansehen eines seriösen Kirchenvertreters. Die anderen Kandidaten, die zur Wahl standen, waren meiner Meinung nach zu intellektuell und auch ein bisschen zu politisch involviert. Li Shan erhielt 74 Stimmen von insgesamt 93 Stimmberechtigten. Das zeigt meiner Meinung nach, dass er fast einstimmig gewählt wurde. Er ist sicherlich der neutralste Kandidat gewesen, den sie auswählen konnten. Daher musste Li Shan sowohl der chinesischen Bischofskonferenz als auch dem Vatikan genehm sein.
China-Experte Malovic glaubt, dass die Wahl Li Shans ein Zeichen der Versöhnung sei.
En tout cas, on ne peut pas dire que ce soit un choix.
Auf jeden Fall kann man nicht sagen, dass die Wahl eine Provokation war. Es ist auch sehr interessant, dass die Wahlberechtigten vor der Wahl die Möglichkeit hatten, den Papstbrief an Chinas Katholiken zu lesen. Das hat sicher die Wahl Li Shans ebenfalls beeinflusst.
Bolivien soll eine neue Verfassung bekommen. Die Regierung möchte vor allem der indigenen Bevölkerung mehr Rechte einräumen. Doch der Weg zur Erarbeitung eines neuen Textes gestaltet sich schwierig. Auch die katholische Kirche will ihren Beitrag dazu leisten. Pater Max Capabianca berichtet.
Zu einem nationalen Gebetstag für eine gute Erarbeitung der neuen Verfassung riefen die Bischöfe am vergangenen Freitag auf. In jeder bolivianischen Pfarrei fanden Diskussionsveranstaltungen zur neuen Verfassung und Gottesdienste statt. Der Gebetstag sollte, so die Bischöfe, Politik wie Gesellschaft auf christliche Werte hinweisen. Er sei gegen Passivität und Gleichgültigkeit gerichtet, sagt der Partnerschaftsbeauftragte bei der bolivianischen Bischofskonferenz Michael Mayer. Konkret fordert die katholische Kirche,
dass die religiöse Vielfalt des Landes auch beachtet wird, also dass in der Verfassung festgeschrieben wird, dass es wirklich eine Religionsfreiheit gibt für alle Religionen, speziell dann aber auch für die katholische Kirche, dass die katholische Kirche als Körperschaft öffentlichen Rechts in der neuen Verfassung auftaucht. Stichwort Erziehung, da ist den Bischöfen und der katholischen Kirche wichtig, dass die Eltern bzw. die Kinder eine freie Wahl der Erziehung haben, dass sowohl staatliche Schulen und Universitäten anerkannt sind, aber daneben auch private Schulen und Universitäten, sprich auch Schulen, Universitäten der Kirche.
In den letzten Jahren hat sich in Bolivien eine innenpolitische Spaltung zwischen dem Westen und dem Osten des Landes herausgebildet. Die Kirche spielt daher auch eine Schlüsselrolle für den Frieden innerhalb der bolivianischen Bevölkerung.
Die Regierung mit Evo Morales hat eine sehr andine Vision, repräsentiert vor allem die Gruppe der Aymaras und auch der Quechua. Auf der anderen Seite haben wir die Millionenstadt Santa Cruz, die eher nach Brasilien, nach Europa auch orientiert ist, die sich eine größere Autonomie auch einfordern und die sogar sagen, sie wollen sich abspalten von dem andinen Bereich Boliviens. Die Kirche ist sehr anerkannt noch in der Gesellschaft als eine Institution, die sehr viel Vertrauen genießt und die andererseits auch die Kapazität hat zu vermitteln. Sei es, dass Bischöfe direkt vermitteln in den Konflikten auch auf nationaler Ebene, aber auch nochmal in den Konflikten auf lokaler Ebene mit den vielfältigen Stellen von Caritas und von Sozialpastoral.
Der Nervenkrieg um die deutsche Afghanistan-Geisel dauert an. Das tödliche Ende des anderen Entführten hat die Debatte wieder aufleben lassen. Die deutsche Bundeswehr ist mit mehr als 3.300 Soldaten in Afghanistan im Einsatz. In der Diskussion um eine Verlängerung der Mandate für den Bundeswehreinsatz in Afghanistan ist die deutsche Bundesregierung uneins. Ein Beitrag von Silke Schmidt.
Seit dem Frühjahr sind durch die Auseinandersetzungen in Afghanistan mehr als 3.500 Menschen getötet worden, darunter mehr als 100 ausländische und mehrere hundert afghanische Sicherheitskräfte. Dem Militärbischof Walter Mixer machen diese Nachrichten tief betroffen. Der Einsatz in Afghanistan sei dennoch sinnvoll. So Mixer.
Ich habe jetzt erst ein Gespräch mit meinem Militärpfarrer Ottersbach geführt, der in Kabul stationiert ist und der eben auch eines ganz klar sagt, wenn uns die Soldaten, also der verschiedenen Nationalitäten, heute das Land verließen, wäre das wahrscheinlich eine Katastrophe.
Die Durchsetzung des Rechtsstaats in Afghanistan, das ist das Ziel der Mission. Auch Bischof Mixer hält an diesem Ziel weiterhin fest, da er sich bei seinem letzten Afghanistan-Besuch von der Richtigkeit des Militäreinsatzes selbst überzeugen konnte.
Und zwar bin ich selber 4,5 Stunden mit einem Wiesel bei einer Patrouillenfahrt dabei gewesen, durch ganz Kabul und Umgebung von Kabul. Und ich habe gemerkt, wie diesen Friedensdienst die einheimische Bevölkerung durchaus schätzt. Momentan schaut es so aus, wenn jetzt die Truppen abgezogen würden, die gegenwärtige Regierung hätte noch nicht die Kraft, einigermaßen Frieden stiften und auch von der humanitären Hilfestellung das Notwendigste sicherzustellen.
Immer noch in der Hand der Entführer sind auch die 22 südkoreanischen Geiseln. Die Taliban haben das Ultimatum erneut verlängert. Das meldet am Montagabend die Nachrichtenagentur Reuters. Alle 22 verbleibenden Geiseln seien noch am Leben. Die Taliban hatten damit gedroht, die christlichen Aufbauhelfer zu töten, sollte die afghanische Regierung nicht inhaftierte Extremisten freilassen. Schwere Unwetter in Indonesien haben vergangene Woche vermutlich Dutzende Menschen das Leben gekostet. Betroffen sind vor allem die Provinz Sulawesi und der Norden Sumatras. Indonesien ist ein Land, das regelmäßig von Naturkatastrophen heimgesucht wird. Die größte Katastrophe erlebte das Land Ende 2004, als ein Tsunami im Pazifischen Meer weite Teile des Landes verwüstete. Die Situation sieht heute anders aus. Gudrun Seiler berichtet.
Der Wiederaufbau der von der großen Tsunami-Katastrophe Ende 2004 verwüsteten Gebiete ist beendet. Schon bald nach dem Seebeben begann ein Kampf um die Küste und ums Land. Regierungen versuchten, einen Modernisierungsschub von oben durchzusetzen. 2,5 Jahre nach der Tsunami-Katastrophe sieht die Lage im indonesischen Banda Aceh wieder erfreulicher aus, bestätigt Frank Wiesemann, Entwicklungshelfer des Deutschen Entwicklungsdienstes in Banda Aceh.
Die Situation in der Stadt Banda Aceh selbst, einer Stadt mit jetzt wieder ca. 220.000 Einwohnern, hat sich deutlich verbessert. Es gibt sehr viele Geschäfte, die wieder neu geöffnet haben, größere und kleinere Supermärkte, Banken, die zurückgekommen sind, Hotels, die neu gebaut worden sind. Es sind kaum noch größere Trümmergebiete zu finden, wie sie eben noch das Bild in 2005 geprägt haben. Die Straßen sind schon beinahe zu dicht wieder besetzt mit Autos und vor allem auch sehr vielen Motorrädern. Das zeigt, dass die wirtschaftliche Situation stark verbessert hat, dass die Region angefangen hat zu prosperieren und dass die Menschen neue Hoffnung geschöpft haben.
Gerade kirchliche Organisationen helfen den Menschen vor Ort.
Diese Hilfe ist durch die Caritas-Organisationen in einer neutralen Art und Weise geleistet worden, sodass anfängliches Misstrauen, vielleicht auch Gefühle der Unterlegenheit auf muslimischer Seite sich nun nicht mehr finden.
Am 26. Dezember 2004 löste ein Seebeben der Stärke 9 einen Tsunami im Indischen Ozean aus. Das Epizentrum des Seebebens lag in der Region von Banda Aceh.
Sie hörten Weltkirchenmagazin. Durch die Sendung führte Mario Galgano. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gesegnete Woche. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.